In dieser Folge geht es um Stimme, Körperhaltung und Erfolg und ich spreche mit Gesangspädagogin Jana Rosenberger über diese Themen. Herzlich willkommen im Gehirnwäsche-Podcast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich bin Diplompsychologin und Hypnotherapeutin und in meiner Arbeit helfe ich Menschen dabei, genau die Symptome, Schmerzen und Probleme zu lösen, mit denen sie bisher keine Lösung gefunden haben. Du bist also hier bei mir richtig, wenn du solche Probleme hast oder wenn du Menschen dabei helfen möchtest, genau solche Probleme, Symptome und Schmerzen lösen zu lernen. Und du bist natürlich immer richtig bei mir, wenn du Hypnose oder Selbsthypnose lernen möchtest. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn ich habe wie immer eine sehr, sehr spannende Folge dabei. Diese Woche spreche ich mit Jana Rosenberger. Sie ist Gesangspädagogin, schwieriges Wort, und Stimmcoach. Und sie verrät uns in diesem Interview mehrere richtig einfache, coole Übungen, um die Stimme aufzuwärmen und um die Kiefermuskulatur zu lockern. Und sie hat direkt auch zum Einstieg im Interview eine kleine Hypnoseübung oder eine Körperspürübung dabei. Also falls du gerade im Auto sitzt, dann mach nicht aktiv mit bei dieser Übung, sondern hörst dir nur an und schließ bitte nicht die Augen. Aber in allen anderen Fällen, ich habe ja auch mitgemacht direkt im Interview, diese Übung ist richtig, richtig schön, richtig schnell geht das und man kommt richtig schön nochmal in Verbindung mit dem Körper und ins Fühlen und das hat unheimlich gut getan und überhaupt dieses Interview mit Jana war eines der entspanntesten Interviews, was ich je geführt habe, weil durch diese ganzen Übungen, die sie mit mir dann gemacht hat im Interview und die du auch gleich gerne mitmachen kannst, war ich einfach super entspannt und das war so ein schönes Interview. Also ich freue mich so richtig, dass ich das mit dir teilen darf. Wir haben über so viele verschiedene spannende Themen gesprochen, darüber, was Stimme ausmacht, wie man die Stimme entspannen oder lockern kann, wie man daran arbeiten kann, aber auch darüber, was Körperhaltung für einen Unterschied macht und was Hypnose eigentlich mit Stimme und mit Gesangstraining zu tun hat. Auch darüber spricht Jana sehr, sehr offen und gibt ganz viele Einblicke dahingehend, wie man Hypnose da sinnvoll nutzen kann. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich dieses Interview mit dir teilen darf und wünsche dir damit ganz viel Spaß. Ich habe heute Jana Rosenberger hier im Podcast. Sie ist Gesangspädagogin und Stimmcoach. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen, Jana?
Hallo, ja, natürlich, sehr gerne und danke, dass ich da sein darf. Ich bin Jana, ich komme aus Frankfurt und ich bin jetzt seit 11 Jahren Gesangslehrerin und habe mittlerweile eben auch ein Gesangspädagogikstudium gemacht und solche Sachen und singe auch nebenbei, aber mein Fokus ist gerade einfach ganz viel so Stimme. Was passiert bei anderen Menschen mit der Stimme? Und da hat jetzt die Hypnose nochmal so ein bisschen was ganz Besonderes mit reingebracht in meine Arbeit. Deswegen bin ich auch heute hier bei der Johanna.
Ja, und vor allem hast du gerade, wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten, bevor wir aufgenommen haben. Und jetzt hast du gerade die Idee gehabt, dass du mit uns eine kleine Hypnoseübung machen magst, ne? Zur Einstimmung auf die Folge. Und von daher kurz die Warnung, also alle, die jetzt gerade im Auto sitzen oder so, sollten hier jetzt nicht mitmachen. Also bitte nicht die Augen schließen dann oder so. Aber alle anderen, die Lust haben mitzumachen, dürfen jetzt direkt mit uns eine kleine Einstimmung machen.
Sehr gerne, genau. Findet vielleicht erstmal jeder seinen Platz, entweder auf dem Boden, auf dem Stuhl. Ihr dürft natürlich auch stehen und legt mal die Hände auf den Bauch. Augen schließen und einfach mal ein paar Mal ein- und ausatmen. Ganz in deinem Tempo. Und beobachte mal, was passiert mit deinem Bauch bei der Einatmung und was bei der Ausatmung. Und wenn der Bauch sich bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung senkt, darfst du auch ein bisschen tiefer gehen, Richtung Becken. Spür mal, wie sich das anfühlt, den Atem ins Becken zu schicken. Wie eine große Kugel. Vielleicht ist da noch eine Anspannung, die du loslassen möchtest. Vielleicht ist da noch ein Gefühl, das gefühlt werden möchte. Vielleicht genießt du aber einfach den Moment. Und wenn es sich gut anfühlt, komm gerne langsam wieder zurück, streck dich ein wenig, gerne. Und komm wieder hier zurück ins Hier und Jetzt.
Voll schön, danke. Das hat total gut
Gerne. Das ist mein Hack, um selbst auch so ein bisschen anzukommen. Hilft immer.
Ja, voll gut. Und das machst du das mit deinen Schülern auch?
Ja, tatsächlich startet eigentlich mittlerweile jede Stunde so. Also bei den ganz Kleinen nicht immer, aber bei den Erwachsenen auf jeden Fall, ja.
Und was hat das für eine Bewandtnis? Weil du machst ja dann Stimmtraining, ne? Oder auch Gesangstraining und warum ist das tiefe Beckenatmen so wichtig? Es hat gerade total gut getan. Ich war da so gar nicht drauf gefasst, dass das dann so ins Becken wechselt. Es war aber total angenehm. Und warum ist das wichtig?
Also war tatsächlich auch eher so eine Zufallserkenntnis für mich, weil ich habe mal spaßeshalber so ein paar Beckenbodentrainings irgendwie im Internet gemacht und habe gemerkt, wie gut mir das tut und dass das so ein Bereich ist, der so voll vernachlässigt wird eigentlich. Das ist irgendwie immer nur so ein Thema Schwangerschaft ein Thema. Aber wenn man jetzt keine Kinder hat oder auch Mann ist zum Beispiel, dann ist das so, okay, gibt's das überhaupt? Aber ja, jeder hat ja einen Beckenboden. Und ich habe einfach gemerkt, wie krass es nochmal einen beruhigt und man einfach nochmal so viel mehr Stärke auch bekommt in der Stimme. Und deswegen mache ich das mittlerweile jedes Mal. Und die Reaktion ist jedes Mal tatsächlich so, sind alle überrascht, weil es immer nur diese Bauchatmung ist ein großes Thema in Chören und so. Aber nochmal so eine Stufe tiefer bringt einfach noch ein bisschen mehr Ruhe.
Total, ich habe jetzt total so ein gutes, verbundenes Gefühl, also so ganz angenehm, so eine Schwere irgendwie. Und ich merke gerade so, also ich predige das ja immer, dass man immer wieder so in den Körper wechseln soll, weil wir so verkopft sind und dann alles so im Kopf durchleben. Und das merke ich aber gerade nochmal so richtig, wie das gerade nochmal so eine Verbundenheit auslöst, ne? Und so wirklich dieses im Körper sein, ist richtig
Ja.
schön.
Ja, es erdet so schön. Und diese Erdung verlieren wir, glaube ich, im Alltag einfach ständig. Deswegen hilft es auch, wenn man mal in der U-Bahn steht oder im Auto sitzt, irgendwie da wirklich mal bewusst den Atem hinschicken. Man muss die Augen ja nicht schließen, ne? Aber das ruhig regelmäßig machen.
Ja, es ist eine total coole Übung. Ich habe ja mal ein Stimmtraining gemacht, das schon ewig her, in meiner Promotionszeit. Und da war ich auch überrascht, wie viele schöne Übungen man da lernt, die man eigentlich immer wieder brauchen kann, ne? Alleine schon das richtig Stehen. Das gerade Stehen, geerdet sein, weiß ich noch, hat das ganz viel zu tun. Dann auch so Übungen, um die Stimme aufzuwärmen. Und das ist mir immer gar nicht, auch als wir jetzt vorher geredet haben, mir ist das immer gar nicht so bewusst, wie viel Stimme eigentlich mit Körperhaltung zu tun hat auch, ne?
Ja, ich meine, für unsere Stimme ist unser Körper das Instrument. Also nicht nur hier so der Bereich, wo quasi der Klang rauskommt und die Stimmlippen, wo es irgendwie entsteht, sondern es ist gut, wenn man alles mit einbezieht. Ja.
Und du hast ja eben schon kurz gesagt, du bist ja in die Hypnoseausbildung gekommen bei mir, ne? Ich glaube, du warst Anfang des Jahres gestartet.
Genau.
Und was war denn da deine Idee?
Warum ich angefangen habe oder mir dachte, ja, ich schlag zu. Also tatsächlich interessiere ich mich schon, ich glaube, mein Leben lang für Psychologie. Also so Musik und Psychologie, menschliche Psyche, menschliches Verhalten beobachten ist irgendwie schon immer so mein Ding gewesen. Und ich wollte früher auch mal Psychologie studieren, habe das dann aber erstmal so nicht getan, aus Gründen. Und habe dann jetzt eben nach meinen ganzen Sachen nochmal überlegt, ob ich es starten soll, weil ich eben im Gesangsunterricht merke, dass es manchmal oder sehr häufig kann es ganz schnell gehen, die Entwicklung, und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo wo so die Weiterentwicklung ganz schwer fällt. Und das ist kein stimmliches Problem, das ist ein Gedankenproblem. Das sind irgendwelche Glaubenssätze, die einen irgendwie davon abhalten, hohe Töne zu singen oder laut zu singen oder auch aufzutreten, ne? Dass man da dann auch mal sich traut, mit der Stimme nach draußen zu gehen. Und da dachte ich mir dann, ah, die Hypnose, vielleicht reicht es schon für meine Arbeit. Und es reicht absolut für meine Arbeit. Also es ist echt so ein Riesenhilfsmittel geworden für mich. Ja, richtig schön.
Es ist so, mir war das ja vorher gar nicht so klar. Wir haben ja mittlerweile mehrere Sängerinnen und Gesangscoaches in der Ausbildung mit drin, ne? Und das verblüfft mich immer wieder, weil mir das vorher überhaupt nicht klar war, was das für ein Thema im Bereich Gesang ist, ne? Also jetzt, wo ich euch kenne, ist es natürlich völlig klar, weil ja, das Selbstvertrauen wirklich aufzutreten, das Lampenfieber, ne? Die Ängste, die damit einhergehen, der Erfolgsdruck, wenn man da erfolgreicher ist, ne? Oder es werden will, das ist dann irgendwie ganz logisch. Und Hypnose ist natürlich perfekt dafür, für all diese
Voll.
Themen, ne? Sich da wohlzufühlen und da die nächsten Schritte zu gehen. Und aber du arbeitest ja viel in Gruppen, ne?
Auch gar nicht so viel, also eher eins
Puh.
eins, aber auch Gruppen. Also ich mach alles, was sich gerade so ergibt irgendwie, was mit der Stimme zu tun hat, egal ob es irgendwie für Hobbysängerinnen ist, für Menschen, die noch nie gesungen haben oder auch Profis. Da bin ich echt offen für alle Themen.
Und wie haben deine Klienten darauf reagiert, als du angefangen hast, Hypnose zu nutzen? Weil das war ja wahrscheinlich dann sehr neu.
Das war sehr neu und ich habe es am Anfang, glaube ich, auch noch nicht so genannt. Als ich so die ersten kleinen Mini-Hypnosen eingebaut habe, das ist ja wirklich, Hypnose ist ja auch ganz viel einfach Wahrnehmung, glaube ich. Und das, als ich es noch nicht benannt habe, war das gar kein Problem. Als ich dann angefangen habe, mal über Hypnose zu sprechen, war natürlich so ein bisschen die Fragezeichen da. Manche waren richtig begeistert. Die haben davon schon gehört und haben irgendwie auch schon lange drüber nachgedacht, das für sich mal zu probieren. Andere sind da so, nee, ich glaube, ich bin da einfach nicht der Typ für, ohne dass sie wirklich wissen, was es ist. Aber es fällt mir auch noch ein bisschen schwer, das selbst auch so in Worte zu fassen, weil irgendwie ist es wie eine Meditation, was mittlerweile eigentlich fast jeder, glaube ich, kennt und macht, oder ganz viele auf jeden Fall. Aber es ist ja viel gezielter und man kann einfach viel mehr bewirken als einfach nur so eine reine Entspannung, ne?
Und
Ja.
was hat sich dadurch verändert in deiner Arbeit, seit du
Es
das
ist viel
machst?
effektiver geworden. Also irgendwie ist es ein Shortcut, aber es ist kein Shortcut, weil man findet eigentlich, also man findet nicht einen Weg irgendwo schneller hin, sondern man findet viel mehr zu sich. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste für uns auch als Sängerinnen, aber auch jede Person, die irgendwie spricht im Alltag, die die Stimme nutzt im Alltag, was wir in der Regel alle tun. Da ist es einfach so wichtig, bei sich zu bleiben. Und das ist eben mit der Hypnose richtig gut. Und man kann da so schön das Selbstvertrauen auch stärken und so ein Stimmbewusstsein aufbauen und da so eine Sicherheit in sich auch bekommen. Egal, ob es um die Stimme geht oder auch ob es eben um so gedankliche Sachen, also innere und äußere Stimme, sind da einfach viel besser irgendwie in Kontakt durch die Hypnose. Und das hilft halt ungemein.
Ich finde ja Stimmtraining wahnsinnig interessant und ich finde ja auch jeder, der irgendwie beruflich spricht, was der, glaube ich, fast auf jeden zutrifft, profitiert davon. Kann man denn so, es gibt ja Menschen, die haben eine sehr kratzige Stimme, ne, oder so krächzige Stimme. Kann man das verändern?
Also, was immer gut ist, ist erstmal logopädisch natürlich abzuklären, ne, ob da irgendein gesundheitliches Ding ist, was die Stimme irgendwie kratzig macht. Aber wenn da nichts ist, kann man das natürlich lernen. Also alleine, wenn man ein bisschen mehr Raum irgendwie herstellt, wenn man eben auch wieder diese Erdung überhaupt findet, weil dieses Kratzen oder dieses Enge ist ja oft einfach nur so eine Anspannung, wo irgendwelche Muskelgruppen glauben, sie wüssten, wie sie uns unterstützen können, aber bewirken halt genau das Gegenteil oft. Und das ist auch sowas, wo man dann bei der Hypnose dann wirklich gut mal drauf achten kann. Welcher Muskel ist es jetzt eigentlich, der da die ganze Zeit eingreifen will und mich wahrscheinlicher schützen, unterstützen will, aber genau das Gegenteil bewirkt? Und dann fällt es einem viel leichter, eben dadurch auch loszulassen. Und das ist da, wo die Magie startet.
Also du schaust dann auch tatsächlich ganz bewusst auf bestimmte Muskeln oder
Ja.
so auf das Innere. Sehr
Ja, genau. Also
schön.
so
Ja.
Face-Yoga-Geschichten mache ich gerne. Ich nehme auch Übungen aus dem Yoga super gerne mit dazu, einfach um erstmal überhaupt den Körper zu lockern. Weil wir natürlich oft irgendwie fest sind vom vielen Sitzen irgendwie tagsüber und so ein paar Herzöffner sind super gut. So ein paar Stretches hier im Halsbereich sind richtig hilfreich. Und das macht es auch schon viel weicher und ja, leichter. Leichter im Alltag für, egal ob man singt oder spricht.
Und ist das dann auch der Grund, was du eben gesagt hast, wo so Muskeln so eng werden und so oder so angespannt sind, dass wenn man selber angespannt ist, aufgeregt ist und was sagen möchte, dass es manchmal gar nicht klar rauskommt, sondern man es erstmal so rauskrächzt
Ja.
und oder sich die Stimme so überschlägt?
Ja, oder halt auch dieser Kloß im Hals, ne?
Mhm.
Das sind ja alles so irgendwas, was hier in dem Bereich quasi festmacht und einen davon abhält, das rauszulassen, was man eigentlich rauslassen kann und möchte. Ja.
Und hast du da
Aber da
Tipps?
ist tatsächlich Hypnose super hilfreich. Also
Ach
das
so,
ist,
okay.
ja, das ist da, wo ich dann eben mit der Hypnose reingucke. So, was ist das, was deine Stimme zurückhält? Also dieser Kloß im Hals vor allem ist immer wieder Thema. So, warum jetzt habe ich da immer so ein Ding im Hals? Und das, da habe ich schon ganz viele Hypnoseübungen tatsächlich gemacht. Auch bei dir im Anwendungsworkshop schon ganz oft Thema gewesen.
Beim Üben dann, oder wie?
Ja.
Mit den anderen.
Ja,
Spannend. Sehr
weit
spannend.
verbreitet.
Ja, dass man dann so einen Kloß im Hals hat und sich nicht traut zu sprechen, oder wie?
Ja.
Ja.
Oder also nicht unbedingt vielleicht bewusst nicht traut, sondern es geht halt tatsächlich physisch auch nicht.
Ach, es geht dann gar nicht, okay.
Ja, weil es so eng ist, dass eben entweder nur so ein Krächzen oder so ein komischer Klang rauskommt. Und das
Ja.
ist dann, ja, ist natürlich unangenehm, ne, für die betroffene Person.
Ja, ich glaube, das hat man, also ich weiß nicht, ob das uns Frauen mehr betrifft, aber ich kenne es mehr von Frauen, dass man gerade so in beruflichen Situationen oder so, dass man eigentlich sich behaupten will
Ja.
und dann krächzt man so rum, ne? Und dann
Ja.
ist einem das hinterher noch super unangenehm, weil man dann gerade so das Gegenteil bewirkt, ne? Man will eigentlich irgendwie Paroli bieten und stark auftreten und die Stimme macht nicht mit, ne?
Ja.
Und was sind denn so Themen dahinter, wenn du sagst, es tritt so oft auf und du guckst mit Hypnose hin?
Ja.
Gibt es da irgendwie so allgemeine Themen, die da oft dahinter stecken?
Ja, also was ganz weit verbreitet ist, also weil du es gerade auch angesprochen hast bei Frauen, ist so ein Glaubenssatz aus der Kindheit einfach dieses, ich muss immer leise und brav sein, ich darf nicht zu laut sein. Also bei Jungs oder Männern wird es ja viel mehr toleriert, dass die laut sind. Bei Frauen wird es ja immer direkt irgendwie negativ betitelt. Da gibt es ja auch immer ganz andere Begriffe dazu, das irgendwie zu beschreiben als bei Männern. Und das hängt damit oft zusammen. Also das ist wirklich, wirklich krass, wie sich das auswirkt aufs Erwachsenenalter. Solche Sachen. Ich weiß nicht, ob du das früher erlebt hast. Wurdest du weiblich sozialisiert als brav und leise oder?
Leise weiß ich jetzt gar nicht so. Ich glaube, ich war von mir aus sehr ruhig,
Ja.
sehr lange. Und ich kenne aber dieses, oder beziehungsweise ich bin dann, habe dann schon so Situationen, wo ich auch sehr extrovertiert sein kann und laut bin und viel lache und so.
Ja.
Und da kenne ich aber auch dieses Feedback von außen, so sei mal ein bisschen ruhiger und ja, komm mal ein bisschen runter oder so. Also dieses so, dass es auch so eingebremst wird, wenn es einem eigentlich gerade total gut geht und man hat voll Spaß,
Ja.
dass das so irgendwie aneckt. Also ich glaube so, selbst wenn man das von zu Hause aus nicht mitgekriegt hat, sind wir ja trotzdem alle so in der Gesellschaft aufgewachsen, ne? Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das zu Hause irgendwie ein Thema war, aber ich weiß, dass das in anderen Situationen so ein Thema war.
Ja.
Ja.
Ja, je nach Typ natürlich ist es auch anders, ne? Aber auch dieses, angenommen, man ist irgendwie angepasster schon gewesen aus Gründen irgendwie als Kind, dann fällt es einem auch schwer, überhaupt zu sagen, irgendwie, wenn, was die eigenen Bedürfnisse sind oder auch zu fühlen, was die Bedürfnisse sind. Da fängt es ja auch oft an irgendwie. Und das hängt ganz oft dann auch eben mit solchen Klößen im Hals oder so einer Enge in der Brust irgendwie so zusammen. Und das ist dann auch was ich da während meiner Arbeit dann oft irgendwie. Ja, wir gucken da auf jeden Fall hin und schauen, ob wir da damit arbeiten können irgendwie. Ja, also was natürlich ein Thema ist, ist, wenn wir uns anpassen, irgendwie, sei es in frühester Kindheit, das ist ja auch egal, ob Mann oder Frau, dass wir da einfach viel im Außen sind und wenig bei unseren eigenen Themen und da einfach nicht lernen, darauf zu achten, was sind unsere Bedürfnisse oder auch Gefühle wahrzunehmen und kennenzulernen. Und das sind aber so die essentiellen Sachen eigentlich, um so auch die eigene Stimme zu entwickeln, um so seine eigenen Bedürfnisse zu kennen, um zu wissen, was man eigentlich möchte im Leben und nicht irgendwie so für andere auch zu leben, ne? Und da ist eben auch diese Stimme zeigen, kommt da dann ganz viel mit rein.
Ja, und auch Stimme. Stimme finden ist ja auch so ein Thema. Ne? Ich habe gerade so drüber nachgedacht, weil du hast schon völlig recht. So gerade dann spätestens im beruflichen Kontext kommt man dann ja irgendwann an den Punkt, wo diese kindlichen Mechanismen nicht mehr funktionieren, ne? Wo das nicht mehr funktioniert, dass ich immer ruhig bin, dass ich alles mitmache, dass ich mich anpasse, weil dann werde ich ausgenutzt, dann mache ich Überstunden ohne Ende, dann komme ich an meine gesundheitlichen Grenzen und da dann seine Stimme zu finden.
Ja.
Und da kommt man, glaube ich, dann an den Punkt, ne, wo es darum geht, zu gucken, diese Dinge auch aufzuarbeiten, so ein Stück weit, ne?
Ja.
Ja, oder ich kenne das auch von meiner Arbeit, dass ich immer wieder Klientinnen hatte, die dann massiv auch getriggert waren von ihren Vorgesetzten zum Beispiel, wenn die sehr laut geworden sind, wenn die sehr autoritär aufgetreten sind und so. Und das gerade dann schwer war, sich da durchzusetzen, ne?
Ja.
Und hast du da auch einen Tipp, wie man in so Situationen dafür sorgt, dass man aber trotzdem seine Stimme findet und sich behaupten kann?
Also ich glaube, vor allem wenn es um so berufliche Kontexte geht, aber es kann natürlich auch zu Hause sein, ne? Irgendwie mit Partner oder Familie, habe ich einfach die Beobachtung gemacht, dass eben mit so einem, also es klingt ein bisschen komisch, wenn ich es das erste Mal erzähle, aber ich kriege immer die Rückmeldung, dass es absolut funktioniert hat. Dass man einfach mehr mit so einem offenen Herzen durchs Leben geht. Also wirklich bewusst auch mal so Herzöffnerübungen irgendwie aus dem Yoga macht oder so, die Arme einfach mal hinter dem Ellenbogen hält oder so und sich da mal so richtig aufspannt. Da wirkt man direkt anders. Du wirkst direkt ganz
Wir machen
anders.
das gerade jetzt.
Ja, wir machen das gerade für alle, die zuhören. Und man denkt immer, je offener das Herz ist, desto angreifbarer ist man, ne? Aber es ist eigentlich, also meiner Meinung nach genau das Gegenteil. Je offener ich bin, desto weniger können mich Menschen angreifen, weil ich da einfach viel mehr bei mir bin und vielleicht, ich weiß nicht, ob es Spiegelneuronen sind. Du kennst dich da besser aus wahrscheinlich, ne, mit der psychologischen Hintergrund, was da der Grund für sein könnte, warum,
Warum das so ist?
wenn,
Also ich sag
ja.
ja auch immer, ich gehe mit meinen Problemen und so auch sehr, sehr offen um,
Ja.
weil sobald in dem Moment, wo ich damit offen bin, kann niemand mehr was wollen. Also da gibt es dann auch nichts. Ich glaube, viele Menschen haben Angst, wenn sie offen mit ihren Problemen umgehen und wenn andere ihre, in Anführungszeichen, Fehler oder so sehen, dass sie dann ausgelacht werden, dass sie nicht für voll genommen werden und, und. Aber das Interessante ist, das Gegenteil passiert. Wenn ich
Ja.
offen mit diesen Dingen umgehe, erstens, ich kriege ganz viel Hilfe, ich kriege Zuspruch, ich kriege Unterstützung. Ich finde leichter Kontakt, weil ich in Anführungszeichen angreifbar bin, aber nicht im Sinne von irgendwie, dass man das schlecht meint, sondern im Sinne von, man kann halt Kontakte zu mir knüpfen. Ne?
Stimmt,
So.
ja.
Also man kann sich mit mir. Man kann sich irgendwie verbinden, ne? Man hat Anknüpfungspunkte, das ist, glaube ich, das bessere Wort.
Ja.
Man hat so Anknüpfungspunkte und das hat bei mir schon so viel ausgelöst, ne? Diese Art, dass ich offen mit meinen Problemen umgehe und gleichzeitig löst es bei mir eben auch aus, dass keiner mehr was sagen kann, weil wer will denn da jetzt noch drüber lachen, wenn ich offen mit meinen Problemen umgehe? Und wer macht denn das ganz ehrlich? Also, dass in dem Moment, wo jemand selber sagt, ja, da habe ich ein Problem und ich habe noch keine Lösung, lacht da niemand mehr drüber. Sondern
Ja.
was dann noch kommt, ist Unterstützung, sind Hilfsangebote, sind Ideen. Und da kommt aber dann keiner und lacht dich aus, weil du offen sagst, ich habe ein Problem und weiß nicht, wie ich es löse, ne?
Ja.
Und das haben, glaube ich, ganz viele Menschen so ein anderes Bild. Ganz viele Menschen haben noch dieses Bild von, ich muss was Bestimmtes nach außen zeigen, ich muss so eine Persona irgendwie darstellen, ne? So nennen wir das ja dann auch in der Hypnose, dass man so eine Außenpersona aufbaut. Und das ist ja das Allergefährlichste, was man machen kann aus psychologischer Sicht, weil wenn ich so eine Außenpersona aufbaue, die was Bestimmtes zeigen muss, die ist ganz oft komplett abgetrennt von den eigenen Bedürfnissen und von dem tatsächlichen Erleben. Wir wissen das auch aus Studien, dass zum Beispiel Berufe, wo das so ist, wie Stewardess oder all die Jobs, wo man so super freundlich sein muss, über Stunden, ne, und seine echten Gefühle nicht zeigen darf, dass das psychisch sehr belastend ist und dass man da sehr leicht an seine Grenzen kommt.
Ja, macht ja absolut Sinn, ne? Und auch um nochmal auf diesen Chef zurückzukommen, ne? Der da irgendwie vielleicht extrem laut ist. Das ist ja auch ganz oft einfach eine, ja, ist es eine Übersprungshandlung? Weil er selber vielleicht auch was versucht, irgendwie darzustellen, was er gar nicht ist. Und deswegen ist ja oft so eine große Reaktion überhaupt da. Und was da immer nicht funktioniert, und das kennt wahrscheinlich auch jeder, ist dann auch eben mit so einer Spannung reinzugehen und eben mit so einer anderen Persona und zu sagen, der ist jetzt laut, dann bin ich jetzt auch mal laut, obwohl das vielleicht gar nicht so dem eigenen Selbst irgendwie entspricht. Und deswegen, ich würde da immer sagen, versuch so sehr bei dir zu bleiben, wie du kannst, eben trotzdem offenes Herz, und dann aber einfach zu gucken. Vielleicht verändert sich die Haltung, also von der Gegenperson. Und selbst wenn nicht, ist es dann auch nicht schlimm. Also man fühlt sich dann einfach besser, weil man mehr bei sich ist und nicht immer nur guckt, was ist eigentlich mit den anderen? Geht's dem jetzt gut? So, ne?
Ja, das ist ja sowieso was, wo man rauskommen muss, wenn man so gepolt ist, ne? Wenn man so im
Ja.
People-Pleasing drin ist oder in diesem extrem fokussierten, was denken die anderen? Ich sag ja dann auch immer, man muss sich klar machen, das, was man denkt, was die anderen denken über einen, ist eigentlich das, was man selber über sich denkt, ne? Das ist immer, wenn man das zum ersten Mal hört, ist das schwer zu verstehen. Und gleichzeitig ist es aber super erschreckend. Also wenn ich mir dann manchmal angucke, was ich denke, was andere über mich denken, und mir dann klar mache, das denkt ja gerade ich über mich. Das ist eigentlich super erschreckend, ne, wie schlecht wir manchmal über uns selber denken. Und das ist ja dann eher so mein Ansatzpunkt zu sagen, ne, wie kann ich da besser über mich denken? Wie kann ich ein positiveres Bild entwickeln? Oder was ich ja dann auch immer mache, ist, wenn es um so Konfliktsituationen geht, dass ich immer versuche, den gemeinsamen Nenner zu finden, weil man geht in so Situationen rein, sei es beruflich, sei es mit den Kindern in der Schule oder in der Kita, in irgendwelche Gespräche oder ähnliche Konstellationen oder andere Konfliktgespräche, die man vielleicht hat im Privaten. Und dann hat man das Gefühl, da knallen so Welten aufeinander und man hätte so konträre Meinungen. Und da dann zu gucken, gibt es eigentlich einen gemeinsamen Nenner? Also zum Beispiel im Schulkontext haben ja alle, die da beteiligt sind, sei es die Eltern, sei es die Lehrer oder wer da noch mit dabei sitzt, wollen ja eigentlich das Beste für das Kind. Oder im Kita-Kontext. Oder beruflich wollen vielleicht alle, die da beteiligt sind an diesem Gespräch, das Beste für die Firma oder für das Ergebnis oder fürs Projekt, ne? Und wenn man das schafft, so eine Gemeinsamkeit zu finden, obwohl man komplett konträre Meinungen hat, dann wird es oft viel, viel leichter, ne? Von der Einstellung her. Und ich finde es jetzt aber sehr interessant, was du gesagt hast, dass du sagst, du arbeitest auch mit der Körperhaltung. Ich muss das jetzt die ganze Zeit hier nachmachen, weil das tut voll gut, ne? Mal
Sonne.
so die Schultern zurück, ne? Und ihr seht das ja jetzt vielleicht nicht. Also wahrscheinlich nicht, wenn ihr den Podcast hört. Also Jana macht einfach die Hände so hinter den Rücken und zieht so die Schultern zurück, ne? Dass das vorne so
Genau, einmal
aufliegt.
Schultern zurückrollen und dann
Ja,
einfach
Brust raus,
schnappen,
ne?
was
Wie man früher
geht.
immer gemacht hat, ne?
Ja.
Brust raus und dann. Ich merke richtig, wie verspannt das hier ist, ne? Also wie viel da auch echt dicht ist. Und das ist natürlich auch noch eine tolle Ergänzung, weil du hast völlig recht, ne? Das hat was mit Spiegelneuronen zu tun, das hat was damit zu tun, dass wir uns, wenn wir mit Menschen in einem Raum sind, dass wir uns synchronisieren, ne? Wir wissen ja auch, dass die Gehirne sich synchronisieren und wir wissen, dass Körperhaltung sich synchronisiert. Und damit kann ich arbeiten. Also wenn jemand sehr, sehr verschlossen ist, auch so in psychologischen Gesprächen oder in Coachings, und jemand ist sehr verschlossen, dann kann ich, wie du schon sagst, ne, der Sache begegnen, indem ich sehr offen mich hinsetze oder so ein bisschen offener, ne? Also je nachdem, wenn die Person komplett zumacht, dann ist ihr das komplett Offene vielleicht viel zu viel. Aber dann so ein Mittelding zu finden und das so ein bisschen zu spiegeln.
Ja.
Und das führt schon dazu, dass die Personen sich anpassen und wahrscheinlich jemand, der so laut werden will und autoritär auftritt und so, wenn der das machen würde, der würde sich ja auch sofort entspannen. Und wahrscheinlich bringe ich tatsächlich dadurch auch einfach schon eine Entspannung in die Situation. Das finde ich super spannend, diese Idee.
Toll. Also, das ist mal eine Theorie, die ich aufgestellt habe. Wahrscheinlich ist die schon da draußen irgendwo, aber ich habe noch nicht nachrecherchiert. Aber es ist auch, also würde ich auch mal jeder Person da draußen, die jetzt gerade zuhört, mal mitgeben, wenn ihr das nächste Mal irgendwie euren Lieblingssong singt, dann macht das auch mal. Also bevor ihr loslegt, Schultern zurück, Arme greifen hinterm Rücken und mal singen. Und das löst auch ganz viel im Kiefer. Das lässt einfach ganz viel frei fließen. Und die Stimme klingt dann auch viel natürlicher und weniger so, ja, so verstellt. Also viel authentischer wird man dann auch.
Ich glaube, man hat auch oft so das Gefühl, dass man irgendwie anders reden müsste, als man es tut.
Ja,
Oder, ne? So dass man
ja.
die Stimme irgendwie, oder vielleicht kriegt man auch so Feedback. Ich weiß noch, dass ich schon immer irgendwie viel Feedback zu meinem Lachen gekriegt habe und es wäre so ein doofes Lachen.
Habe ich auch. Ja, ups.
Gleich mal eine Runde lachen. Auch
Genau.
als ich anfangs den Podcast gemacht habe, da habe ich sogar E-Mails bekommen. Das wäre so nervig, dass ich immer zwischendrin lache.
Oh nein.
Und dann denkt man, da kann man ja leicht auf die Idee kommen, dass man etwas anders machen müsste, ne?
Ja.
Und dabei ist
Oh.
das ja so befreiend, einfach so zu reden, wie man ist, ne? Und
Ja.
nicht was anderes darstellen zu müssen. Und das ist ja genau das, was ich eben schon gemeint habe mit dieser Persona. Und ich vermute, das hast du ja im Gesangsbereich wahnsinnig oft, dass Menschen denken, sie müssten auf eine bestimmte Art und Weise performen, zum Beispiel,
Ja.
was aber gar nicht zu ihnen passt.
Ja.
Wie kommt man
Ja.
da raus oder wie kommt man da wieder in diese Verbindung oder auch in die Akzeptanz davon, wie man selber ist?
Das ist tatsächlich auch ein Prozess. Also ich glaube, das ist wie allgemein einfach alle Selbstwertthemen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist was, was man irgendwie jeden Tag lernt. Und je mehr man das auch im Alltag irgendwie schafft, irgendwie so die eigene Stimme zu akzeptieren, desto leichter fällt es einem auch irgendwie im Gesang das Ganze zu akzeptieren und auch mal zu merken, okay, meine Stimme ist anders, aber genau das macht sie besonders und genau das macht sie irgendwie schön und nicht irgendeinem Stimmideal, was man halt so hat, weil man es toll findet, bei anderen dem so hinterher zu eifern und irgendwie versuchen, genauso zu klingen, was man natürlich mit der richtigen Technik auch machen kann, durchaus, gar kein Problem. Aber es ist viel wichtiger, erstmal an die Basics zu gehen und erstmal eben bei sich die Stimme zu finden und klar zu machen, okay, so fühlt es sich für mich gut an, jetzt bin ich bei mir und meine Stimme ist gut, so wie sie ist. Und dann können wir immer noch draufsetzen und machen, was man möchte.
Ich glaube,
Also,
das ist auch immer so ein Trugschluss, dass man denkt, das ist ja immer so paradox, man selber denkt, man müsste so sein wie andere, um erfolgreich zu sein.
ja.
Und dabei sieht man ja bei denen, die erfolgreich sind, dass sie es auf eine ganz eigene Art und Weise machen. Und dass
Ja,
sie genau
genau.
deshalb erfolgreich sind, weil sie so individuell sind, ne?
Ja. Ich sage auch immer, schaut euch unbedingt mal Live-Aufnahmen von euren liebsten Künstlern irgendwie an. Weil es geht manchmal, also ganz oft geht es auch um so ein optisches Ideal, ne? Auch so ein Schönheitsideal beim Singen, weil man irgendwie Angst hat, irgendwie hässlich auszusehen, weil man eine Grimasse macht oder so. Weil ja, man macht den Mund auch mal auf beim Singen und das ist ganz, also für ganz viele am Anfang ganz ungewohnt, weil wir beim Sprechen natürlich nicht so viel Raum benutzen wie beim Singen. Aber das ist super essentiell, da irgendwie zu merken, das ist ganz normal und auch zu sehen, das ist ganz normal, weil wenn man andere anschaut, stört es überhaupt nicht. Das stört einen nur bei einem selbst. Und da wirklich immer wieder Live-Aufnahmen angucken und gucken, was macht die eigentlich besonders? Und was ich mittlerweile gemerkt habe oder was ich für mich irgendwie festgestellt habe, ist, die Stimmen, die mich wirklich berühren, sind genau die, die eben für sich singen und nicht für andere. Und es klingt vielleicht auch erstmal ein bisschen komisch, aber dass man wirklich sagt, hey, ich fühle mich wohl mit meiner Stimme, ich genieße den Moment auf der Bühne für mich, nicht um anderen zu gefallen oder irgendwas irgendwie nach außen darzustellen, sondern wirklich einfach authentisch bei sich zu bleiben. Und ich glaube, also das trifft mich immer am meisten ins Herz. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du Musik überhaupt hörst, wie ob du das schon mal beobachtet hast, warum dich Menschen begeistern oder andere nicht.
Ich habe da tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht, aber so wie du es erzählt hast, ist es total nachvollziehbar, dass ich direkt gedacht habe, ich habe jetzt gerade dran gedacht an das Buch von, heißt sie Elizabeth Gilbert, dieses Big Magic oder wie ihr Buch heißt, wo es darum geht, selber Bücher zu schreiben, also wo sie so eine Anleitung für Autoren gibt und da sagt sie ganz am Anfang, dass sie, da sagt sie ganz am Anfang, du kannst ein Buch immer nur für dich schreiben, nie für
Ja.
jemand anderen. Also denk nicht, du schreibst für jemand anderen, das funktioniert nicht, sondern schreibst für dich. da habe ich gerade so dran gedacht, das ist vielleicht das Gleiche, dass diese Bücher, die so super erfolgreich sind und die einem auch so viel mitgeben, dass die deshalb so erfolgreich sind, weil die Personen sie für sich geschrieben haben, ne?
Ja, genau. Und da kann man aber auch wunderbar, finde ich, so einen Bogen spannen zur Hypnose. Also, was wir auch als Hypnotiseure quasi, ich weiß nicht, wie du dich nennst.
Ich sage ja immer, ich sag ja immer nicht Hypnotiseur oder Hypnotisieren, weil ich
Ja.
finde, es passt ja nicht so zu dem, was wir machen,
Nee.
weil es nichts mit diesem klassischen Schnipp und weg zu tun hat, ne? Oder guck auf ein Pendel und so irgendwas,
Ja, die
ne?
Augen drehen sich dann im Kreis und so.
Aber ich merke das ja jetzt auch in der Ausbildung, dass jeder das irgendwie anders nennt und ihr dürft das natürlich gern so nennen, also ist auch völlig in
Ja.
Ordnung.
Ja, ich habe noch nicht mal einen perfekten Begriff gefunden, aber ich finde, was die Hypnose-Ausbildung mir ganz doll gezeigt hat, ist dieses, dass jede Person für sich am Ende am besten weiß, was für sie auch gut ist, ne? Und selbst auch rauszugehen aus diesem, ich weiß, also weil ich war schon immer so jemand, ich habe halt viel beobachtet und dementsprechend wusste man auch oft, was gut für andere ist und habe das vielleicht auch öfter irgendwie so ausgesprochen. Irgendwie im Freundes- und Familienkreis kam natürlich nie gut an.
Keine gute Idee.
Aber ja, und das war für mich richtig, richtig gut, dass ich das dadurch einfach gemerkt habe, bei mir selbst zu wissen, hey, ich bin die am Ende das weiß, was am wichtigsten für mich ist, was richtig ist, was sich gut anfühlt. Und dass ich aber genauso auch eben Gesang unterrichte, dass ich genauso auch das Stimmcoaching gebe, dass ich eben den Menschen vertraue, dass sie wissen, was gut für sie ist. Das ist,
Ja,
ja.
das ist ja fundamental wichtig, ne? Das ist ja, glaube ich, so einer der Eckpfeiler, die ich in der Ausbildung euch versuche, so einzutrichtern, ne? Wo ich auch immer wieder so drauf bestehe, dass man das wirklich bei der Person lässt, mit der man arbeitet, ne? Und natürlich, wir sehen von außen ganz, ganz viel. Ganz oft sehen wir die Lösung, aber das heißt ja nicht, dass die Person das überhaupt schon kann, dass sie das überhaupt ihre Lösung ist, die sie sich wünscht, ne? Das ist ja auch was, wo wir oft drüber reden, weil ich den Fehler ja selber schon gemacht habe in meiner Arbeit, dass Menschen zu mir gekommen sind. Das beste Beispiel ist immer Angst zum Beispiel, dass die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe ein Problem mit Angst oder ich habe eine Angststörung. Und meine Idee ist natürlich direkt, okay, die machen wir weg. Ne, das ist mein Ziel. Aber die Person hat vielleicht ein ganz anderes Ziel. Die will damit besser umgehen lernen. Und dann funktioniert das nicht, wenn ich so ein komplett anderes Ziel aufmache, was gar nicht das Ziel meiner Klientin ist. Ne? Und im Privaten, finde ich, ist man noch besser bedient, wenn man sich da komplett raushält. Und einfach nur, dass die eigene Meinung oder die Tipps gibt, wenn man gefragt wird. Also ich sage da ganz, ganz selten ungefragt was. Es gibt natürlich so Dinge, da fühlt man sich dann berufen, dass man was sagen muss, ne? Wenn es so ganz gravierend ist. Aber alles, was da nicht drunter fällt, kann ich euch immer nur raten, es einfach zu akzeptieren. Und ich meine, im Endeffekt, das ist ja das Gleiche, wir haben das ja selber auch. Wir haben ja auch all diese Themen, wo wir nicht weiterkommen, wo andere weiter sind, ne? Und da schlicht und ergreifend in die zu akzeptieren, dass wir halt alle Mensch sind und dass wir alle in diesen Themen drinstecken. Und weil es gibt, finde ich, fast nichts Unangenehmeres, als wenn man so ungefragt gecoacht wird, ne? Oder so ungefragt irgendwie so Tipps kriegt. Und das Schlimmste wäre ja auch noch, wenn die Person damit vielleicht eigentlich gar kein Thema hatte bis dahin. Und wir dann da so ein Thema aufreißen, ne?
Ja.
So.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einfach viele Coachings, für die man auch durchaus viel Geld bezahlt, wo einem eben ganz genau gesagt wird, was man tun soll, was man nicht tun soll. Und die Menschen, also es hört sich dann auch im ersten Moment bestimmt alles gut an und es resoniert wahrscheinlich auch irgendwie in gewissen Teilen, sonst würden die Menschen da nicht so viel Geld für bezahlen. Aber was wir auch eben in der Hypnose machen, das ist noch nicht im Gefühl. Nur weil du es gehört hast, weil du es verstanden hast, irgendwie im Geist, hast du es noch nicht gefühlt. Und die Veränderung kommt ja wirklich erst also in dem Moment, wo man Dinge wirklich für sich auch fühlt, dass das das Richtige ist irgendwie, ne?
Das und so Coachings, wo man einfach gesagt kriegt, was man tun soll, das
Hm.
kann funktionieren, aber da kann ich halt auch massiv an Grenzen kommen. Und dann brauche ich wieder diese Methode, um tiefer gehen zu können und zu gucken, was hält mich hier gerade ab, ne? Welche Glaubenssätze werden hier aktiviert, welche alten Themen kommen hier hoch, ne? Und warum kann ich diese Schritte nicht gehen? Also da ist man halt immer ganz, ganz schnell an diesen Punkten. Und deshalb verstehe ich eigentlich immer gar nicht, warum sich diese Art von Coaching immer noch so hartnäckig hält und warum diese Coaches nicht wenigstens eine Mischung machen aus, ich sag dir, was du tun sollst, aber ich begleite dich dabei, wenn du da an deine Grenzen kommst, ne? Und ganz oft bleibt man aus solchen Sachen ja zurück mit diesem Gefühl, man ist halt irgendwie nicht ambitioniert genug oder nicht tough genug oder was auch immer. Dabei kommt man hier an unbewusste Themen, die man mit bewusstem Denken und mit Willenskraft halt einfach nicht lösen kann. Oder ganz oft haben wir es ja auch mit Familienthemen zu tun, mit Themen, das klingt dann immer so spooky, aber es ist ja auch nicht selten, dass wir an so Themen aus der Ahnenreihe drankommen, ne? Die einfach unsere Vorfahren hatten und die weitergegeben werden. Wir wissen das ja auch mittlerweile, dass traumatische Erlebnisse zum Beispiel im Erbgut drinstecken, ne? Und mitvererbt werden. Und das sind dann genau die Themen, die wir in der Hypnose ja lösen und die dann einen krassen Effekt machen, aber die ich nicht lösen kann, wenn ich nur drüber rede oder wenn ich mich zwingen will, es zu ändern.
Ja, das ist bei mir, also bei meiner Arbeit ja genau das Gleiche, wenn es um, also ganz viele kommen zu mir und sagen, oh, ich will die richtige Technik irgendwie haben, wie ich richtig atme, wie ich richtig singe. Und dieses Wort Technik löst mittlerweile bei mir tatsächlich so einen Widerstand irgendwie aus, weil ich mir denke, das ist schon wieder viel zu technisch gedacht. Wir sind ja keine Maschinen, ne? Wir sind keine Geräte, wo irgendwas irgendwie richtig eingestellt sein muss oder so, sondern es ist halt ganz individuell und ich kann Tipps geben, ich kann Ratschläge geben und mache ich natürlich auch und das funktioniert auch meistens, aber eben nicht immer, ne? Und vor allem, wenn es um Atmung geht, das ist das Natürlichste der Welt. Ja, warum muss Atmen irgendwie arbeiten sein auch? Das ist richtig schade eigentlich. Ich meine, Breathwork hilft ja so vielen und das hat auch absolut seine Berechtigung, aber allein dieser Begriff, dass das irgendwie mit Arbeit verbunden ist.
Ja.
Breathwork. Keine Ahnung.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, so viele steigen da aus, weil das einfach du selbst sein und auf deinen Körper hören und diese Dinge im eigenen Tempo machen, das wirkt halt so komplett kontraintuitiv im Sinne von, das haben wir halt nicht gelernt und es wird uns halt seit Jahren und Jahrzehnten verkauft, dass wir bloß nicht auf uns selbst hören dürfen, sondern dass wir immer irgendwelche Tools brauchen und Techniken und alle möglichen Dinge, anstatt es so zu machen, wie sich's gut anfühlt.
Toll. Und es fühlt sich auch manchmal verboten an, wenn sich's gut anfühlt, finde ich.
Ja,
Also.
also das glaube ich auch, da habe ich gerade drüber nachgedacht, dass in deinem Bereich, du hast ja da auch viel mit dem Thema Erfolg zu tun, ne? Entweder der Wunsch nach Erfolg oder Leute, die schon erfolgreich sind und dann da weitermachen wollen. Und da kommt man ganz schnell an diese Dinge. Also darf es sich überhaupt leicht anfühlen, erfolgreich zu sein? Darf es sich leicht anfühlen, sowas gern oder darf ich das überhaupt gerne machen? Ne? Ganz viele haben ja so Glaubenssätze, Arbeit muss schlimm sein und schwer sein. Und wenn es nicht schwer ist, dann ist es nicht richtig. Und das kommt ja da auch alles zusammen. Ne? Diese ganzen Erfolgsblockaden. Und dabei ist ja gerade, wenn ich mich dafür entscheide, eine Karriere im Gesangsbereich zu machen, da will ich ja eigentlich, vermute ich jetzt mal, da will ich ja meine Leidenschaft zum Beruf machen.
Ja.
Und das ist dann ganz interessant, dass die Leute ab dem Moment, wo sie das ins Berufliche mitnehmen, da so eine krasse Ernsthaftigkeit reinkommt und sie den Spaß total verlieren, ne?
Voll. Ich habe mein ganzes Studium lang habe ich keine Musik privat gehört, obwohl das eigentlich so
Was?
schön ist. Ja, weil man hat halt irgendwie alles irgendwie immer mit so einem professionellen Ohr gehört und also der Genuss ist komplett verloren gegangen. Und das ist eben aber auch mittlerweile eben die Art, wie ich Gesang unterrichte, weil ich sage, die eigene Freude steht einfach an Nummer eins. Und alles, was danach kommt, egal ob ihr auf die Bühne geht oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Weil Singen so schön sein kann, aber halt nicht mit einem Druck und mit einem Perfektionismus. Und ja. Ja.
Das ist ja furchtbar, ein ganzes Studium ohne Musik, also privat,
Ich habe
warst du auch
natürlich
nicht
Musik
tanzen
gehört, ne?
oder
In den Seminaren irgendwie alles Mögliche, aber ja, aber das ist bei ganz vielen so. Also das ist wirklich eine Berufskrankheit. Und was auch bei ganz vielen ist, die irgendwie beruflich diesen Weg einschlagen wollen, irgendwie im Studium, ist, dass ganz viele aus dem Studium raus sind und dann keinen Ton mehr singen. Und das finde ich auch richtig schlimm, weil dieses Studium einen einfach so. Ja, man ist aber so in diesem ständigen Vergleich, in diesem Bewertungsmuster, dass, Also es ist ganz schwer, da wieder rauszukommen. Und es war bei mir definitiv auch ein Thema, als ich mit meinem Studium fertig war. Ich habe ja klassischen Gesang studiert. Das fange ich jetzt gerade erst so langsam mal wieder an, ne? Und mein Abschluss in Gesang war, glaube ich, 2017. Also es ist wirklich schon eine ganze Weile her, dass ich das tue, was ich eigentlich gelernt habe. Und das ist so traurig, weil da geht so viel Talent, Potenzial verloren. Weil man weiß es ja gar nicht, weil die Leute sind ja nicht da draußen, die Leute sind ja nicht sichtbar, nicht hörbar.
Ich bin ein bisschen geschockt gerade davon, weil das, also es ist psychologisch total nachvollziehbar, aber es war mir überhaupt nicht bewusst und wie schade, ne? Also das sind ja alles Menschen, die eigentlich für die Musik leben und dafür brennen und ein ganzes Studium dann investieren und so viel Zeit, ne? Und dann danach so völlig das für sich begraben sozusagen, das ist ja furchtbar. Aber gleichzeitig ist es so ein normaler Effekt, ne? Also, man kommt ja immer wieder im Leben an so Punkte, wo man sich nochmal so zurückbesinnen muss, was einem eigentlich Spaß gemacht hat. Also Selbstständigkeit ist ja auch so ein Thema. Du bist ja auch selbstständig, ne? Da erlebe ich das auch immer wieder, dass man manchmal in so Phasen kommt, wo man denkt, man muss jetzt so viel arbeiten, weil, und dann irgendwann merkt, okay, was hat mir aber eigentlich mal Spaß gemacht? Warum habe ich das mal gerne gemacht? Und, oder man lässt dann vielleicht auch sämtliche Freizeitaktivitäten los, weil man denkt, man braucht die Zeit zum Arbeiten und dann wieder an so einen Punkt kommt, wo man merkt, stopp mal, eigentlich habe ich mal gern dies und das gemacht und das dann wieder so ins Leben integrieren muss, so Schritt für Schritt, ne? Das ist ja eigentlich relativ normal und dass man in so eine Kompensation geht, ne? Wir haben das ja umgekehrt auch, wenn man mit Menschen arbeitet, die immer sehr angepasst sind und sehr ruhig und das hast du ja wahrscheinlich dann auch in deiner Arbeit. Und dann mit denen dran arbeitet, dass die mal ihre Meinung sagen, dass die ihre Wut mal rauslassen. Und dann neigen die zu so einer Überkompensation, ne? Dann kommt es oft dazu, dass die dann mal irgendwen erstmal anschreien, ne? Wo man dann nochmal sagen muss, okay, super, dass die Wut jetzt da war. Und jetzt finden wir so einen Mittelweg, ne? Kennst du das auch?
Ja, natürlich. Also vor allem, wenn es ums Thema Wut geht, finde ich es super spannend, weil ich habe mittlerweile so eine Übung, die ich super gern eben auch im Gruppensetting mache, aber auch in der ersten Unterrichtsstunde. Es ist oft so ein bisschen so wie so eine Anamnese, die ich am Anfang mache, um mal abzuchecken, okay, was geht nicht. Und einfach mal ganz laut rufen. Also so mal laut sein, sich erlauben, laut zu sein. Das ist jedes Mal so spannend, wie da die Reaktionen sind. Die einen sind so, yes, endlich. Die anderen sind so, hä, nein, das fühlt sich ganz komisch an und so. Und das, also ich glaube, dieses Lautsein hat ja ganz viel auch mit Wut zu tun, mit diesem, das so, ja, halt, das ist ja so ein Gefühl, ne, was so raus will, aber was man nicht rauslässt irgendwie. Und durch dieses einfach mal rufen, auch gebe ich auch immer den Tipp mit, irgendwie im Alltag, wenn man einen Diskurs, also irgendeine Diskussion hatte oder so, oder was im Verkehr war oder so und man sich eben da angepasst hat. Hol's zu Hause nach, spiel die Szene zu Hause nochmal durch, ruf mal einmal, sagst du Stopp, nein, das war nicht okay. Und das macht oft schon so einen Unterschied, weil es dann gefühlt wurde wahrscheinlich, ne?
Ja, weil man sich auch nochmal erlaubt, das habe ich ja auch ganz oft, dass Leute sagen, da konnte ich dann das und das nicht sagen und das wurmt mich heute noch, ne, das macht mich heute noch wahnsinnig. Und dann zu sagen, ja, dann stell's dir jetzt mal einmal vor und mach's mal, weil dann darf's einmal raus und unser Gehirn unterscheidet ja nicht zwischen tatsächlich erlebt und gedacht zum Beispiel, ne? Oder zumindest nicht, es unterscheidet nicht so sehr und deshalb tut das so unheimlich gut, ne, es dann nochmal durchzuspielen. Oder auch einfach, das sage ich auch manchmal, einfach hinterher mal irgendwo hinzugehen und mal laut zu schreien, dass einfach das mal raus darf, ne? Weil man für sich selber, glaube ich, damit so eine Validierung schafft, wo nochmal klar wird, ja, das war jetzt gerade ultra beschissen, aber ich konnte es halt in dem Moment nicht zeigen, ja, aber ich darf doch hinterher dann, wenn ich mit mir alleine bin, mal einmal laut schreien, um mir mal zu zeigen, ja, das war Kacke.
Ja, das zu fühlen, ne? So diese
Oder
Lautstärke.
was mir da auch noch dazu einfällt, ich habe mir seit ein paar Monaten angewöhnt, wenn mit meinen Kids mir alles zu viel wird, weil die ja mittlerweile, die Kleine ist 2, die Große ist 6, ne? Und dann ist da ja manchmal Tumult ohne Ende, ne? Schreierei und laut und alles fliegt durcheinander und so. Da habe ich mir angewöhnt, mich hinzusetzen und so das Om zu machen, ne? Also Daumen und Zeigefinger zusammen und dann laut Om. Und das ist ja so entspannend, ne? Das tut so gut, dieses Brummen im Kopf, ne? Und Das Erstaunliche ist, es beruhigt erstmal mich, aber es beruhigt auch immer die Situation.
Ja.
Weil sich wahrscheinlich auch dieser Ton irgendwie überträgt oder weil die alle merken, oh, mit der Mama ist irgendwas. Sie brummt, ihr reicht's oder so. Und das
Ja.
ist so viel effektiver, als wenn ich jetzt laut werden würde oder so. Und manchmal passiert das natürlich auch, weil man im Affekt auch mal einfach laut wird. Das ist ja auch normal. Aber das ist ja das, was wir eben schon hatten, ne? Wenn jemand so autoritär und laut auftritt, das funktioniert ja nicht. Und oft manchmal machen wir das aus dem Affekt, weil wir denken, dass das die Situation irgendwie entschärfen würde oder beruhigen würde. Aber wie du schon sagst, es ist ja eine reine Übersprungshandlung, weil ich mir gerade nicht zu helfen weiß. Und da dann gezielt was anderes zu machen, was mich beruhigt und gleichzeitig dann zu sehen, ach so, dann beruhigt sich auch die Situation, das finde ich auch immer so spannend. Und das hat ja auch ganz viel mit Stimme zu tun. Oder du hast ja eben auch gesagt, du machst so, oder der Kiefer spielt auch so eine Rolle, ne? Hast du eben so einen
Ja.
Nebensatz erwähnt, dass der Kiefer dann so verspannt ist. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das Om total schon lockert. Und Kieferverspannung ist ja aber, glaube ich, was, was sehr viele kennen. Hast du da auch noch eine Übung für uns?
Ja, also was immer gut ist, ist auf jeden Fall mal richtig schön gähnen und ruhig auf Ton. Also wirklich so einen richtigen. Dann wird die Stimme nämlich auch direkt warm. Und man öffnet natürlich auch den Kiefer direkt, ne? Also was man vielleicht sonst nicht so macht. Ruhig auch die Hände mit hochnehmen. Oder aber auch mal so richtig, wie so ein, jetzt hätte man so ganz viel Raum. Genau.
Aufgehen,
Es ist so
anstecken.
ein Gähnen, aber darauf re sprechen irgendwie. Einfach so eine. So eine Weite und immer wieder so ein, ganz übertrieben. Ja, das hilft. Und was aber auch bei ganz vielen verspannt ist tatsächlich, ist die Zunge. Also die Zunge will immer wieder zurück. Das heißt, ruhig auch zwischendurch einfach mal die Zunge rausstrecken. Also mal ein bisschen, wie beim HNO. Ja, singen muss nicht schön sein, ne? Ich hab's gesagt. Ja. Aber
Einfach
dass man
nur
da einfach mal
rausstrecken.
verschiedene Sachen ausprobiert, ne? Ja. Kannst aber nach rechts und links ausprobieren, dann spürst du vielleicht auch, ob eine Seite besser ist.
Ja, ich merke
Und
schon,
mach
dass
ruhig
das
einen Ton
Innen so
dazu.
gespannt ist. Ach so, mit Ton.
Ja, wenn, also am besten gleich die Töne mitnehmen, weil du dann die Stimme auch gleich aufwärmst, ne? Und ein bisschen lockerst.
Also gähnen und Zunge rausstrecken. Ja, das ist ja super
Genau.
einfach.
Ja, ne?
Ja.
Also im Auto kann man es definitiv machen. Ich weiß nicht, ob man es in der U-Bahn, also mit der Zunge machen will, aber ja, es gibt definitiv ganz viele Stimmenhacks, die irgendwie super schnell umsetzbar sind. Sei es auch zum Beispiel, was ich super gerne empfehle, ist vor einem Vortrag oder vor einem Auftritt wirklich nochmal unsere Einstiegsübung zu machen, was wir heute gemacht haben. Also da wirklich Augen schließen, Hände auf den Bauch. Das kann 20 Sekunden dauern, aber das macht einen Riesenunterschied. Weil man eben wieder, egal was vorher passiert ist, egal was danach passiert, mal kurz so einen Moment bei sich ist. Und das ist tatsächlich meiner Erfahrung nach das Allerwichtigste für die eigene Stimme.
Ich finde auch jetzt, wo wir so ein paar Übungen nacheinander gemacht haben, also die Einstiegsübung von dir sowieso schon und dann auch dieses Herz öffnen und das jetzt diese Kieferübungen. Ich habe gerade so überlegt, ich war noch nie so entspannt in einem Podcast-Interview.
Oh, voll schön.
Ja, total, ist total angenehm. Ja.
Ja.
Und ich finde ja auch, eine schöne Stimme kann so ein Motor für die Selbstständigkeit zum Beispiel sein, ne?
Ja.
Und also ich werde schon seit Jahren da immer wieder darauf angesprochen, dass ich so eine angenehme Stimme hätte, ne? Und wo ich immer
Ja.
denke, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Ich glaube, ich hatte noch nicht immer eine super angenehme Stimme, sondern ich habe halt mit Stimmtraining da auch viel dran gearbeitet, ne?
Ja.
Und mit so Redetechniken und sowas. Und deshalb
Ja.
glaube ich, das lohnt sich ja unheimlich,
Ja.
um eine angenehme Sprechstimme zu entwickeln, oder?
Auf jeden Fall. Also, und man braucht offensichtlich auch gar nicht so viel, ne? Also, man muss da jetzt nicht irgendwie jahrelang ins Stimmcoaching gehen oder so. Es reicht ja oft, aber so ein paar Werkzeuge, die man irgendwie jederzeit benutzen kann, die einfach schon eine Veränderung schaffen und wo man sich einfach sicherer fühlt und auch ernst genommener wird oft, ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext ist, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, ne, was ja ein großes Thema oft ist, wie spreche ich? Erlaube ich es mir auch, also vor allem beim Sprechen, beim Singen ist das auch ein Thema, aber mehr beim Sprechen so diese Langsamkeit auch erlauben, Weil das sehe ich bei Frauen, die wollen dann immer ganz schnell, also wenn sie mal was sagen dürfen, dann sind sie ganz schnell und sind dann, also sprechen sich dann oft in so eine, auch selber wie so, in so eine Spannung rein, irgendwie in so eine Anspannung, weswegen die Stimme dann höher wird. Also das sieht man auch ganz oft irgendwie bei Politikerinnen zum Beispiel. Aber das kann man auch lernen, dass man da eben so eine Ruhe behält und bei sich bleibt. Und ich glaube auch, dass das, ja, dass man fühlt sich selber halt viel sicherer und man stresst sich selbst nicht so. Also vor allem erlaubt dir mal zwischendurch zu atmen. Ganz bewusst, wenn du sprichst, das macht auch schon so einen Unterschied irgendwie. Einfach mal zu sagen, nee, hier ist der Satz zu Ende. Ich atme mal kurz. Und dann rede ich weiter.
Ja, und aber das bewusst langsam sprechen, das ist tatsächlich was, was ich auch richtig schwer finde. Also in so Situationen, wo man gestresst ist, angespannt ist und eigentlich was Wichtiges zu sagen hat und dann da in Ruhe zu sprechen, aber in dem Moment, wo du es erzählt hast, ist ja schon total klar, was das für einen Unterschied macht.
Ja.
Ja, weil das ist, glaube ich, auch ein richtig guter Tipp, da gerade so fürs Berufsleben auch darauf zu achten, dass man die Dinge in Ruhe und langsam sagt.
Ja, genau. Also nicht die Anzahl der Worte ist entscheidend irgendwie innerhalb von einer Minute, sondern dass man die auch meint, ne? Dass man das meint, was man sagt und nicht einfach wie so eine Nähmaschine einmal drüber geht.
Ja.
Ja.
Hast du denn noch was, was du mitgeben möchtest oder was, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben?
Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel gehabt. Also vor allem auch die Übungen, nimmt die echt mit nach Hause, probiert die aus und ja, nutzt die Stimme. Und vor allem, was auch ein Ding ist, wenn es jetzt auch wieder ums Thema Singen geht, weil das natürlich das ist, wo ich auch herkomme und weil das mittlerweile auch ein Tool ist, was ich eben auch für ganz normales Stimmtraining benutze. Probiert's mal aus. Singt mal zu Hause im geschützten Raum, guckt, was passiert. Oder im Auto ist auch immer super, wenn man da irgendwie mitsingt. Und einfach mal beobachten, was sagt mir meine innere Stimme, während ich singe? Sagt sie was? Wenn ja, was? Und da mal drauf zu achten, was da vielleicht noch drunter liegt, weil man kann so viel auch über sich selbst lernen, wenn man mal anfängt, auf die eigene Stimme zu hören, also sowohl die innere als auch die äußere. Ja.
Sehr spannend. Ich finde, es war ein perfektes Schlusswort.
Sehr schön.
Vielen Dank, Jana. Ich freue mich sehr, dass du im Podcast dabei bist.
Danke, dass
Und
ich da sein durfte.
wo findet man dich denn, wenn man mit dir
Ja.
arbeiten möchte oder mehr erfahren möchte?
Also, ich bin natürlich auf Social Media, also auf Instagram findet man mich unter janarosenberger.de. Genauso auch meine Webseite, da kann man auch über ein Kontaktformular jederzeit mir eine Nachricht schreiben. Und ich sitze in Frankfurt, dementsprechend Frankfurt und Umgebung, unterrichte ich auch vor Ort, aber ich bin mittlerweile auch ganz viel online aktiv. Dementsprechend, egal wo ihr wohnt, wir können gerne gemeinsam arbeiten. Es würde mich sehr freuen.
Sehr gut. Ja, dann vielen, vielen Dank, Jana.
Dankeschön.
Das war das Interview mit Jana. Wenn du dich für ihre Arbeit interessierst, dann packe ich dir den Link zu Jana auch in die Shownotes. Und das war's auch für diese Woche im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Und wir hören uns bald wieder hier im Podcast.